Micro Europa.
Sounds
moderno,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen zu Micro Europa hier auf der Wüstenwelle. Am Mikrofon ist Hannes Köhle. Bei uns dreht sich heute alles rund ums Studium. Und wir geben euch heute nämlich ein paar Tipps, sprechen über eine App, die mittlerweile jeder Student kennen sollte. Und ihr erfahrt bei uns heute, mit welchen wirklich sehr außergewöhnlichen Nebenjobs sich Tübinger Studenten ein paar Euros dazu verdienen. Ja, und so ein bisschen was verdient zu haben, ist auch nicht schlecht, vor allem wenn man ein Auslandssemester plant. Und unsere Reporterin Sarah Sechser, die hat sich mit diesem Thema mal ein bisschen intensiver auseinandergesetzt.
Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen. Das hat schon Johann Wolfgang von Goethe gesagt. Kein Wunder also, dass immer mehr Studenten die Chance nutzen, während des Studiums eine Zeit lang im Ausland zu leben und neue Erfahrungen zu sammeln. Auch in Tübingen sind die Austauschprogramme beliebt. Jedes Jahr machen sich rund 800 Tübinger Studenten auf den Weg, im Rahmen des Studiums neue Länder zu erkunden. Wolfgang Meckle, Leiter des Dezernats für internationale Angelegenheiten, über die Möglichkeiten für einen Auslandsaufenthalt.
Und da gibt es einige. Das bekannteste ist hier sicher das Erasmus-Programm. Hierüber schicken wir natürlich sehr viele Studierende, vorwiegend in das europäische Ausland, auch wenn es jetzt mit der neuen Programmgeneration durchaus die Möglichkeit gibt, über Erasmus auch in das außereuropäische Ausland zu gehen. Aber unsere klassische Arbeit, die betrifft natürlich auch den außereuropäischen Austausch.
Und da ist die Uni Tübingen mit Partnern gut aufgestellt. Rund 150 Partnerhochschulen hat die Tübinger Uni im außereuropäischen Ausland, also zum Beispiel in den USA und Kanada, in Lateinamerika, Asien, Australien, Neuseeland und Afrika. Hinzu kommen noch Kontakte im Rahmen des Erasmus-Programms zu ca. 300 Hochschulen in Europa. Mit ihrem Austausch können die Studenten ein oder zwei Semester an einer Universität außerhalb von Deutschland studieren und die fremde Sprache erlernen. Die Programme verfolgen aber auch andere Ziele. Der Erasmus-Koordinator für französische Hochschulen, Marc Blanchet.
Dazu gehört, beziehungsweise ist vielleicht sogar noch wichtiger, würde ich sagen, dass man die Kultur kennenlernt und man zurecht kommt. Und das Erwerb der Sprache ist zwar ein Ziel, aber es geht vor allem darum, dass die Leute, wenn sie zurückkommen, ein anderes Bild vom Land haben und auch kennengelernt haben, wie das Hochschulsystem dort funktioniert. Das heißt, es geht nicht nur um die Leistungen, sondern es geht auch darum, ein bisschen vergleichen zu können.
Ein oder zwei Semester im Ausland zu verbringen, ist aber meist auch nicht ganz billig. Zwar müssen in der Regel keine Studiengebühren bezahlt werden, aber die Reise-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten müssen die Studierenden selber tragen. Wolfgang Meckle erklärt, über welche Dienste und Stiftungen Studierende finanzielle Unterstützung beantragen können.
Entweder, und das dürfte hinlänglich bekannt sein, über Erasmus-Stipendien, die allerdings Gelder aus Brüssel sind, die über die nationale Agentur, den DAAD, an uns gegeben werden. Das ist ein bekanntes Programm. Und dann gibt es natürlich den großen Geldgeber, den DAAD, der auch Mittel für Auslandsstudienaufenthalte zur Verfügung stellt. Und in Baden-Württemberg sind wir in der glücklichen Lage, dass es noch die Baden-Württemberg-Stiftung gibt, die auch den internationalen Austausch durch die Bereitstellung von Stipendien fördert.
Wenn man einen Auslandsaufenthalt plant, sollte man sich frühzeitig informieren. Meist ist der Bewerbungsschluss schon ein Jahr vor der geplanten Abreise und nimmt einiges an Zeit in Anspruch. Trotz allem Aufwand lohnt es sich aber. Das sieht auch Jörg Häusermann so und empfiehlt einen Auslandsaufenthalt. Er ist Professor an der Uni Tübingen und hat zu Studienzeiten selbst eine Zeit lang in Moskau gelebt.
Ich habe immer in der Beratung gesagt, wichtig ist, dass Sie irgendwo hingehen. Wenn es da nicht klappt, gehen Sie doch woanders hin. Und die Universität Tübingen bietet so viele Möglichkeiten an mit Partneruniversitäten, dass es immer eine Möglichkeit gibt, einen Austausch zu machen.
Jeder Austausch bringt neue Erfahrungen mit sich und schenkt den Reisenden einen neuen Blick auf unsere Welt. Man bildet sich weiter. Gute Bildung findet ein gescheiter Mensch wohl tatsächlich auf Reisen.
Sarah Sechser über die Möglichkeiten, im Ausland zu studieren. Ja, bei uns geht's jetzt gleich weiter mit einem sehr sportlichen Nebenjob, aber davor machen wir eine kurze Pause mit Duke Dumont, Bastille und jetzt Foster the People.
And all of my flaws are laid out one by one. A wonderful part of the mess that we made, we pick ourselves undone. All of your flaws and all of my flaws, they lie there hand in hand. Ones we've inherited, ones that we learned, they pass from man to man. There's a hole in my soul, I can't fit.
them to be who we are. Without them we'd be doomed. There's a hole in my soul, I can't fill it, I can't fill it. And there's a hole in my soul, can you feel it, can you feel it? You have always won.
Ja, willkommen zurück zu Radio Mikro Europa hier auf der Wüstenwelle. Unser Thema ist heute alles rund ums Studium. Und jetzt steigen wir gleich mal mit einem klassischen Vorurteil ein. Fußballer haben doch nur Fußball im Kopf und außerhalb des Fußballplatzes überhaupt nichts drauf. Ja, von wegen. Denn der Deutsche Fußballbund, der DFB, der legt sehr großen Wert darauf, dass dessen Nachwuchsspieler auch in der Schule gute Leistungen bringen und beschäftigen daher auch Lehrer. Eva Brenner und Max Ludescher sind beide Lehrkräfte für den DFB und studieren an der Universität Tübingen. Unser Reporter Robin Hagenmüller hat die beiden mal getroffen.
Wir treffen Eva Brenner im Sportinstitut der Universität Tübingen, um uns mit ihr über ihren außergewöhnlichen Job zu unterhalten. Eva ist 23 und studiert Sport und Mathematik auf Lehramt im 9. Semester. Wenn Eva gerade nicht mit Lernen beschäftigt ist, ist sie mit dem DFB unterwegs und gibt der U15-Mannschaft der Junioren Unterricht.
Ja, das läuft so ab, dass die Jungs, die da hinkommen, die verpassen ja relativ viel Schule. Und dementsprechend bietet der DFB ihnen an, dort jeden Tag Schule nachzuholen. Das ist immer eine Stunde. Und die Jungs arbeiten selbstständig ihre Aufgaben ab, was sie verpassen während der Schulzeit. Und wir sind dafür da, sie einfach zu unterstützen, wenn sie eine Frage haben.
Wer denkt, dass Profifußballer nur auf dem Spielfeld glänzen, liegt also falsch. Auch für Fußballer gilt die in Deutschland gesetzlich geregelte Schulpflicht. Sollten die Noten eines jungen Sportlers in den Keller sinken, kann es durchaus vorkommen, dass die zuständige Schule die Teilnahme an der Trainingsmaßnahme verweigert. Für die angehenden Nationalspieler bedeutet das, sie können nur am Training teilnehmen, wenn auch in der Schule Leistung erbracht wird. Eva erzählt uns, wie wichtig das Zusammenspiel von Sport und Schule für die Motivation des jungen Teams ist.
Da muss man dann halt versuchen, ihnen das irgendwie nochmal nahezulegen und auch daran zu erinnern, dass eben auch im Sport nicht nur das Physische, sondern auch das Kognitive eine Rolle spielt und das nur gemeinsam funktionieren kann.
Wer für den DFB als Lehrkraft arbeitet, ist ein vollwertiges Mitglied des Teams und wird fest in den Trainingsalltag integriert. Max Ludescher arbeitet ebenfalls für den DFB und unterrichtet die Mannschaft der U17 Juniorinnen. Max ist 23 und studiert Sport, Mathematik und Physik auf Lehramt an der Universität Tübingen. Er schwärmt vor allem über das tolle Klima im Team und die Privilegien, die eine Teammitgliedschaft mit sich bringt.
Da ist wirklich alles drum und dran. Das ist auch das, was es zu so einer großartigen Erfahrung macht. Also wir sind jetzt Europameister geworden vor 2 Wochen und ich habe auch eine Medaille bekommen zum Beispiel, wurde auch geehrt. Und das sind einfach auch irgendwie Gefühle, die man als Sportler irgendwann erleben möchte, ich in meiner aktiven Karriere nie erlebt habe. Und das ist einfach großartig.
Für die angehenden Lehrer Eva und Max ist die Anstellung beim DFB aber nicht einfach nur ein Job, um Geld zu verdienen. Beide profitieren von der Erfahrung als Lehrkraft für ihren späteren Beruf. Im Gegensatz zu einer normalen Schulklasse ist die Zusammensetzung bei den DFB-Teams allerdings schon etwas komplizierter.
Es gibt das Problem, dass wir Spielerinnen aus ganz Deutschland haben, aus jedem Bundesland. Die haben unterschiedliche Lehrpläne, sind in unterschiedlichen Klassenstufen, in anderen Schularten. Und das alles unter einen Hut zu bringen, ist eine besondere Aufgabe, die es jetzt nur in diesem Umfeld gibt. Das hat man in der Schule ja sonst nicht so.
Deshalb gibt es bei den Unterrichtseinheiten des DFB-Teams auch keinen Frontalunterricht. Jedes Teammitglied wird individuell bei seinen Schulaufgaben betreut. Sobald Fragen aufkommen, stehen Eva und Max sofort zur Verfügung. Doch genau in dieser Herausforderung sieht Eva Brenner einen entscheidenden Vorteil für ihre eigene Entwicklung.
Ich glaube, vor allem die größte Technik, die man lernt, ist Differenzieren, weil du eben in dieser Gruppe von, das sind 23 Spielern, die alle auf verschiedene Schularten gehen, verschiedene teilweise sogar noch Schulklassen zwischen der 8. und der 10. Und der eine sagt was zum Satz des Pythagoras, der andere zum linearen Gleichungssystem. Eben dieses Umschalten, schnelles Fehler erkennen und auch eben sehen, wo ist seine Schwierigkeit. Ich glaube, das ist ein ganz großer Vorteil.
Wir haben also von Eva und Max gelernt, dass Studentenjobs alles andere als langweilig sein können. Die Arbeit beim DFB als Lehrkraft ist also viel mehr als nur ein einfacher Studentenjob. Eva und Max finanzieren durch ihre Arbeit nicht nur ihr Studium, sondern machen auch eine einzigartige Lebenserfahrung. Und wer dachte, Profifußballer haben noch nie ein Klassenzimmer von innen gesehen, der wurde eines Besseren belehrt.
Robin Hagenmüller über einen studentischen Job beim Deutschen Fußballbund. Ja, kommen wir mal zum App Store. Dort werden jeden Tag tausende neue Apps hochgeladen und viele von denen verschwinden sofort wieder in der Versenkung. Einige schaffen es aber tatsächlich, viral zu gehen. Und eine App, die sich im letzten Jahr zum absoluten Spitzenreiter unter den Studenten gemausert hat, ist Jodel. Darüber sprechen die Studenten an deiner Uni. Mit diesem Slogan wirbt die App und ihr Prinzip ist eigentlich ganz simpel, denn als Nutzer kann man auf einer Art virtuellen Pinnwand anonym kurze Texte oder Bilder posten und andere Nutzer können diese dann im Umkreis von bis zu 10 Kilometern sehen. Aber was macht man eigentlich genau mit Jodel? Wofür ist die App zu gebrauchen und wer nutzt sie eigentlich? Unser Reporter Philipp Weber hat sich mal in der Jodel-Hochburg Tübingen für euch umgehört.
Früher kritzelten Studenten ihre Sprüche an die Klowand. Heute benutzen sie eine App namens Jodel. Die App sammelt den Trash-Talk auf dem Campus und verbreitet Nachrichten und Bilder an die Studenten in der Nähe. Die Sprücheklopfer bleiben anonym. Vor der Universitätsbibliothek habe ich Tübinger Studenten gefragt, warum sie Jodel nutzen.
Weil das viele in Tübingen nutzen und es irgendwie ganz unterhaltsam ist.
Ja, es ist halt ein ganz lustiger Zeitvertreib. Ja, eigentlich ist das schon lustige Sprüche, Kommentare, also anonym kommentieren, Verläufe manipulieren, das ist ganz spaßig.
Ich finde Jodel ist eine anonyme Vernetzung von den Studenten hier in Tübingen und deckt so ein bisschen meinen Humor ab.
Ein lustiger Zeitvertreib also, der den Humor der Tübinger Studenten bedient. Genau so lässt sich die Frage nach dem Warum übergreifend beantworten. Doch birgt diese humorvolle App auch eine Suchtgefahr? Wie häufig nutzen die Tübinger Jodel?
Also manchmal 2 Wochen fast jeden Tag und dann aber auch mal wieder gar nicht. Also es kommt ganz auf den Stress in der Uni und alles Mögliche an.
Boah, es kommt drauf an. Also so phasenweise wird das bei mir im Freundeskreis halt auch sehr intensiv genutzt. Aber jetzt habe ich es auch schon seit mehreren Wochen nicht mehr so richtig benutzt.
Der 19-jährige Lehramtsstudent Julian Heisch sieht das Ganze etwas anders.
Also ich schaue schon jeden Tag in Jodel rein. Gerade während Vorlesungen bin ich viel auf Jodel. Also schon 6, 7, 8 Mal am Tag.
Im Grund vereint. In der Häufigkeit der Nutzung unterscheiden sich die Tübinger Studierenden jedoch etwas. Der Zweck vom Jodel sei, dass der User in Echtzeit erfährt, was in der eigenen Umgebung passiert, heißt es von Entwicklerseite. Doch wofür braucht man Jodel jetzt wirklich?
Das ist jetzt eine gute Frage, da habe ich mir noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Ich denke, der ursprüngliche Sinn ist, sich auszutauschen anonym und auch mal seine Meinung anonym sagen zu können. Wobei ich glaube, dass es mittlerweile ein bisschen untergegangen ist und die Leute einfach nur Jodel als Ablenkung benutzen.
Der hat einen Sinn, dass man gerade bei einer Uni, wo man eigentlich wenig mit anderen Studenten zu tun hat, doch irgendwie noch eine Gemeinsamkeit hat und dann trotzdem noch ein Teil von der Gemeinschaft ist.
Lustige Sprüche kommen gut an. Viele Studenten konnten sich jedoch an genaue Sprüche gar nicht mehr erinnern, sondern denken vor allem an jodeltypische Klischees, über die in der App gelacht wird. Jodel polarisiert, so viel steht fest. Doch mal ehrlich, was befindet sich wirklich ganz oben auf der Jodel-Hitliste der Tübinger Studenten?
Wir haben hier in Tübingen den Hashtag Naldo Racing Team. Wir haben Günther, der 54 ist und noch studiert. Und wir haben noch die lustigen Ersti-Vorurteile, die dann immer enden mit irgendwelchen ausgefallenen, ganz krassen, adligen Namen von Jura-Erstis.
Der Moment, wenn man seine Rolex wegen der 3-Sekunden-Regel nicht mehr aufheben darf. Du Justus Jura-Ersti.
Ja, ich habe einen Lieblingsjodel und zwar Hashtag Lörres reinbuttern.
Ich habe einen Jodel von einem Freund. Er hat gemeint irgendwie, mein Bankberater ist Russe. Ich nenne ihn auch Iban den Schrecklichen. Den fand ich schon ganz lustig.
Ja, Philipp Weber über die Jodel-App. Übrigens, der erfolgreichste Jodel in Tübingen hatte 2271 Upvotes. Wir können uns also zu Recht als die Jodel-Hochburg bezeichnen. Ihr hört Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. If you wanna get it, then you gotta be stronger. Don't let it get away, don't you wait any longer. If you're breaking down, stand a little bit taller. You gotta pick yourself up, don't you get any smaller. The fire's burning in your bones, you can always win. Light it all up and then
you strong and buried, but you know you had it all along. Fire up, fire up, fire up, fire up. Get away, don't you wait any longer. Whoa, oh, oh. I'm not saying it was your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, yeah, so how could this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet and pretty face is such an ugly well. Something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be. I may say it was your fault, because I know you could have done more. You're so naive, yeah, so how could this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet and pretty face is a
Micro Europa.
Micro Europa.
Willkommen zurück bei Radio Mikro Europa. Unser heutiges Thema: alles rund ums Studium. Achtung, und jetzt kommt noch so ein Spruch. Früher war alles besser, heißt's immer. Während der Vorlesung durfte man zum Beispiel an der Uni noch rauchen und in den Getränkeautomaten hier gab es bei weitem nicht nur alkoholfreie Getränke. Doch einen Haken hatte das Ganze. Die technischen Errungenschaften der letzten Jahre waren den Studenten damals natürlich noch überhaupt nicht zugänglich. Denn jetzt ist die Frage, könnt ihr euch ein Studium ohne Ilias und Campus, Smartphone und Laptop überhaupt noch vorstellen? Wir müssen ja heute nicht mal in die UB, um ein Buch zu lesen, sondern können uns das direkt online runterladen. Doch helfen die technischen Geräte im Studium tatsächlich oder lenken sie eigentlich mehr ab? Philipp Weber hat für euch mal recherchiert.
Technische Geräte jeglicher Ausführung prägen mittlerweile das gesamte gesellschaftliche Leben. Besonders auffällig sind sie allerdings, wenn man sich Vorlesungssäle deutscher Universitäten einmal von innen anschaut. Doch welche technischen Geräte nutzen die Studenten eigentlich, während ihre Professoren gerade Vorträge halten? Auf dem Campus der Universität Tübingen habe ich mich für euch umgehört.
Also während der Vorlesung benutze ich oft meinen Laptop und schreibe da teilweise auch quasi meine Zusammenfassung mit von den Folien. Oder halt dann auch negativerweise ab und zu mein Handy.
Also ich benutze Handy, iPad und Laptop in der Vorlesung. iPad mal zum Zocken, mal zum Vorlesungsslides nachschauen. Laptop eigentlich hauptsächlich für Vorlesungsslides. Und Handy ja zur Kommunikation.
Also während der Vorlesung benutze ich eigentlich immer mein iPad und habe ganz ehrlich gesagt auch oft mein Handy in der Hand. Und sonst mache ich auch viel mit meinem Laptop.
Nimmt man die Ablenkung als Stichwort, stellt sich natürlich die Frage, ob technische Geräte nun mehr nutzen oder mehr schaden. In diesem Punkt ist eine gewisse Einsicht zu erkennen.
Also mich stört der Laptop und auch die Laptops von den anderen total in der Vorlesung, weil ich dieses Tippgeräusch nicht ausstehen kann. Und außerdem habe ich auch immer das Bedürfnis, bei den anderen vor mir reinzugucken, was die gerade so machen.
Ja, mich stört es total, wenn andere vor mir mit dem Laptop oder mit dem iPad rumspielen. Also ich kann da einfach nicht weggucken, muss ich ehrlich zugeben. Ich würde dann der Vorlesung gern folgen und also oft habe ich dann auch selber das Handy in der Hand, muss ich ehrlich zugeben. Oder dann wird man angeregt, auch irgendwas nachzuschauen oder auch irgendwas zu spielen und es lenkt mich enorm ab und ich fände es, also das stört mich schon viel. Ich fände es gut, wenn man da vielleicht dann auch das mehr verbieten würde oder sowas.
Als Gedankenspiel bleibt folgende Alternative. Ganz ohne technische Geräte leben, zumindest im Uni-Alltag. Wäre das eine Lösung? Die Studenten meinen, nein.
Also ich glaube, in der Vorlesung wäre ich eine bessere Studentin, hätte ich kein technisches Gerät bei mir. Aber für zu Hause ist es auf jeden Fall eine große Hilfe zum Lernen und dann wäre ich keine bessere Studentin.
Aber ich denke, dass sie auch vor allem das Internet uns sehr weiterhelfen beim Lernen und auch, dass man bei Ilias die ganzen Folien runterladen kann, hilft einem sehr, weil wenn man dann mal in der Vorlesung kurz was nicht mitkriegt, weil der Dozent zu schnell redet oder man zu langsam schreibt, dann ist es schon hilfreich, finde ich.
Also ich habe am Anfang immer meinen Laptop offen gehabt, das war ziemlich ungeschickt. Und jetzt mache ich es so, dass ich den Laptop einfach irgendwann mal zumache und dann mich nur auf die Vorlesung konzentriere und wenn ich es brauche, dann mache ich ihn an.
Abschließend lässt sich sagen, dass technische Geräte tatsächlich eine große Erleichterung für Studenten sind. Wäre da bloß nicht die Versuchung, die eben oft mit der Ablenkung einhergeht. Doch mal ganz ehrlich, es gibt auch tausend andere Dinge, um sich in der Vorlesung abzulenken. Denn
es kommt schon auch immer drauf an, mit welchen Leuten man in der Vorlesung sitzt. Und wenn man da rechts und links irgendwie Freunde um sich hat, dann braucht man die technischen Geräte auch nicht, um sich ablenken zu lassen.
Es ist wie so oft. Auch wenn man weiß, dass etwas schlecht ist, kann man es einfach nicht lassen. Doch wie heißt es so schön? Am Ende ist jeder eben seines eigenen Glückes Schmied.
Ja, und da hat unser Reporter auch noch eine nette Floskel am Ende eingebaut. Wir machen hier weiter und zwar haben wir euch ja zu Beginn dieser Sendung schon mal einen außergewöhnlichen Nebenjob für Studenten vorgestellt, unsere zwei DFB-Lehrer Eva und Max. Jetzt legen wir noch einen drauf, denn die Tübinger Studentin Karin hat sich etwas ganz anderes ausgesucht, um ein bisschen Geld neben dem Studium zu verdienen.
Ich bin die Karin, ich bin 23 Jahre alt und ich habe mich freiwillig mit Malaria infizieren lassen. Also wenn man sich so die Symptome einer Malaria anschaut, dann steht da Schüttelfrost, Fieber, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen. Und je nach Stadium der Malaria kann das natürlich auch tödlich sein, wenn das nicht behandelt wird.
Es geht um Malaria tropicana, aber keine Angst. Karin, die ihren vollständigen Namen nicht im Radio hören möchte, schwebte keine Sekunde lang in Lebensgefahr. Alles lief höchst professionell ab, denn sie ist eine von knapp 30 Probanden, die an einer Studie des Tropeninstituts teilgenommen haben. Dabei ging es um einen Impfstoff gegen Malaria.
Die Studienteilnehmer bekommen dann den Impfstoff und werden hinterher mit diesem Erreger der Malaria tropicana infiziert. Und Erfolg hat die Studie eben dann, wenn die Probanden tatsächlich keine Erreger im Blut haben.
Seit Karin durch Südafrika gereist ist, hat sie sich mit dem Thema Malaria beschäftigt. Infiziert hat sie sich dort aber zum Glück nicht. Das passierte dann erst zurück in Tübingen. Aufmerksam auf die Studie wurde sie durch eine E-Mail im Uni-Verteiler.
Also ausschlaggebend waren zwei Punkte, die in dieser Mail standen, und zwar einmal das Thema Malaria, das mich worauf ich schon aufmerksam geworden bin durch Südafrika, und der Punkt, dass man 2000 Euro anscheinend verdienen konnte.
2000 Euro Aufwandsentschädigung, eine Menge Geld für eine Studentin. Die reisefreudige Karin hatte auch schon ein nächstes Ziel, Sri Lanka. Dafür kam ihr dieses Geld gerade recht.
Also ich bin dann zu diesem Infoabend gegangen. Ich fand es dann schon ganz interessant, als ich in dem Raum saß, waren irgendwie 80% der anderen Interessenten männlich, Mitte 20 und Medizinstudenten. Das war ein Punkt, der mich dann eigentlich so in meinem Interesse an der Studie bestärkt hat, weil ich mir dachte, die studieren Medizin und die machen das trotzdem. Die wissen schon, worum es geht.
Jeden nehmen sie aber nicht. Man muss schon gesund und munter sein, wenn man an so einer Studie teilnehmen möchte. Karin hat die Tests bestanden und war eine Runde weiter.
Ich habe meine Probanden-Identifikationskarte bekommen, die ich dann immer bei mir tragen musste. Falls ich also quasi im Verlauf der Studie mal auf offener Straße umfallen sollte, dass die Ärzte mich dann quasi direkt zuordnen können.
War die Teilnahme an der Studie also doch gefährlich?
Ich hätte nicht sterben können. In den offiziellen Unterlagen, die ich da unterschrieben habe, standen natürlich Risiken, die ich dann selbstverantwortlich trage. Es war aber so eine engmaschige Betreuung durch diese Ärzte.
Einfach eine Spritze abholen, damit war es nicht getan. Für ihre Aufwandsentschädigung mussten die Probanden schon ein bisschen mehr Leistung erbringen. Nachdem sie den Impfstoff erhalten hatten, wurden sie schließlich mit den Malaria-Erregern infiziert. Und das wurde sehr gründlich überwacht.
Das war, würde ich sagen, die engmaschigste Betreuung, sprich auch der risikoreichste Teil der Studie. Und musste ich dann zweimal täglich ins Tropeninstitut gehen und dazwischen mich auch nochmal per SMS melden. Also ja, die haben da schon sehr auf die Sicherheit geachtet. Und dadurch wurde mir garantiert, dass, falls ich Malaria-Erreger im Blut haben sollte, also quasi die Krankheit erscheint in meinem Blutbild, direkt behandelt werde.
Malaria hat eine Inkubationszeit von 5 bis 6 Tagen. Das heißt, die Ärzte können schon vor Ausbruch der Krankheit eingreifen. Das war bei Karin aber nicht nötig. Bei ihr hat die Impfung funktioniert. Ob sie jetzt immer noch wirklich immun gegen Malaria ist, dafür gibt es bisher aber keinerlei Garantie. Es fehlen noch Langzeitstudien.
Ich würde auf jeden Fall wieder dran teilnehmen. Ja, weil ich auch eine sehr schöne Zeit in Sri Lanka hatte. Also ich würde sagen, unterm Strich hat sich das für mich schon sehr gelohnt.
Ja, so schnell verdient man also 2000 Euro. Das war ein Beitrag von Sophia Bonhaus.
Here's where we begin. Du hast mich angezogen, ausgezogen, großgezogen. Und wir sind umgezogen, ich hab dich angelogen. Ich nehme keine Drogen und in der Schule war ich auch. Du hast dich oft gefragt, was mich zerreißt. Ich wollte nicht, dass du es weißt. Du warst allein zu Hause, hast mich vermisst und dich gefragt, was du noch für mich bist. Und dich gefragt, was du noch für mich bist. Zu Hause bist immer nur du. Zu Hause bist immer nur du. Abgeholt und hingebracht, bis mitten in der Nacht wegen mir aufgewacht. Ich habe in letzter Zeit so oft daran gedacht. Wir waren in Prag, Paris und Wien, in der Bretagne und Berlin, aber nicht in Kopenhagen. Du hast dich oft gefragt, was mich zerreißt, und ich habe aufgehört, mich das zu fragen. Du warst allein zu Hause, hast mich vermisst und dich gefragt, was du noch für mich bist. Und dich gefragt, was du noch für mich bist. Zu Hause bist immer nur du. Zu Hause bist immer nur du. Du bist zu Hause für immer und mich. Du bist zu Hause für immer und mich. Hab keine Heimat, ich hab nur dich. Du bist zu Hause für immer und mich.
Ja, das war Annen-Mai Kantereit hier bei Mikro Europa mit ihrem Hit Oft gefragt. Wer sich jetzt fragt, warum der Bandname eigentlich zustande kommt oder wie dieser Bandname zustande kommt, das sind die drei Nachnamen der jeweiligen Bandmitglieder. Und der Kontrabass-Mitspieler, der musste leider Ende 2014 gehen, Lars Lötgering, der hat wahrscheinlich einfach nicht mehr in den Bandnamen reingepasst und es hätte sich bescheuert angehört. Wir machen jetzt hier aber weiter mit unserem Thema, alles rund ums Studium. Und ihr sucht immer noch einen Nebenjob an der Uni. Wir haben euch jetzt noch ein letztes Angebot, denn über den Köpfen der Juristen, ganz oben in der neuen Aula, wo es im Sommer brütend heiß ist, dort befindet sich das Zeicheninstitut der Universität Tübingen. Jeden Mittwochabend findet hier der Aktzeichenkurs statt. Aber was bringt eigentlich Menschen dazu, sich nackt auf ein Podest zu stellen? Sophia Bonhaus berichtet.
Es läuft leise Musik. Der Raum ist voller Leute. Leute, die im Halbkreis sitzen und auf ein Podest schauen. Auf dem Podest sind ein Mann und eine Frau. Sie sind beide nackt. Die Frau liegt auf dem Rücken mit ausgestreckten Armen und angewinkeltem Bein. Der Mann sitzt am Rande des Podests und blickt mit verdrehtem Oberkörper in ihre Richtung. Beide verharren in dieser skurrilen Position. Die Teilnehmer des Zeichenkurses greifen zum Stift. Pinsel und Kohle kratzen über das Papier. Gebannt wandern die Blicke der Teilnehmer zwischen Zeichenblock und Aktmodell auf und ab. Der Kurs findet im Zeicheninstitut der Universität Tübingen statt. In jeder Sitzung gibt es ein weibliches und ein männliches Modell. Heute sind es Lisa und Tobias. Immer wieder nehmen die beiden neue Posen ein. Manche halten sie minutenlang, andere nur wenige Sekunden. Sie folgen dabei den Anweisungen des Kursleiters. Die Anweisungen können ganz schön abstrakt sein.
Die Modelle sollen Wüsten, Autos und Taschen verkörpern. Es sieht anstrengend aus, aber das gibt den Zeichnern interessante Vorlagen. Die gezeichneten Bilder werden im Anschluss gemeinsam besprochen. Auch Tobias und Lisa sind bei der Besprechung dabei. Die 20-jährige Lisa ist überrascht von den Ergebnissen.
Ich war sehr überrascht, als ich die Bilder von den anderen gesehen habe, dass ich auf jedem Bild anders aussah. Es sind Aktbilder, die man sich anschaut. Es hat sehr wenig mit einem selbst zu tun, sondern mehr mit der Person, die sie gezeichnet hat.
Die Bilder entstanden aus unterschiedlichen Perspektiven. Manche Zeichnungen sind sehr abstrakt, andere wiederum zeigen Lisas Körper im Detail. Nicht viele Studenten können sich vorstellen, Lisas Rolle einzunehmen.
Manche Leute, mit denen ich gesprochen habe, dachten, es gibt Horror-Stories über Aktzeichnen, dass Leute ihre Smartphones auspacken und Fotos machen oder das ist alles Blödsinn. Also es kommt letztlich darauf an, wie man mit Nacktheit generell und seinem Körper umgeht und dann ist das eigentlich kein Problem.
Lisa zeichnet auch selber gerne. Für ihre eigenen Zeichnungen kann sie beim Modell stehen viel dazulernen. Deshalb hat sie sich entschieden, selbst zu posieren. Es gibt sicher auch noch andere Gründe, Aktmodell zu sein. Geld zum Beispiel.
Hier kommt auch noch 2, 4, 6, 8, 10, 11.
Die Aktmodelle bekommen am Ende des Kurses ein kleines Honorar. Ob das für Lisa eine Rolle gespielt hat?
Ich habe mir diesen Monat oft Gedanken gemacht, wie ich Geld verdienen soll. Aber da holt das Aktzeichnen nicht so viel raus. Geld spielt kaum bis gar keine Rolle. Also ich habe mich schon gefreut über 25 Euro, aber ich hätte es auch ohne gemacht, weil es einfach auch Spaß macht.
Sophia Bonhaus über das Modellstehen im Tübinger Zeicheninstitut. Ihr hört Mikro Europa.
Down by the water, the dead of night. And I drown my sorrows against the tide. The morning surface I swallow hard. Wore the sweat along the banks. The river's so cold, the river's so wide. Honey, you are on my mind. The river's so cold, the river's so wide. Won't you come onto my side? Down by the water, your broken heart. My heavy burden to pose apart. Get rid of your fear when your time comes around. Storm rises along the banks. The river's so cold, the river's so wide. Honey, you are on my mind. The river's so cold, the river's so wide. Won't you come to my side? Free.
Ja, und das war's jetzt schon wieder von uns hier bei Radio Mikro Europa. Wenn ihr mehr über uns erfahren möchtet, dann schaut doch einfach mal auf unserer Website vorbei. www.mikro-europa.de oder besucht uns auch mal auf Facebook. Hatte bei dieser Sendung heute Ulrich Hägele. Für die Technik war Fabian Schaller zuständig. Mein Name ist Hannes Köhle und wie sagt man beim Radio? Auf Wiederhören!